Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Herzlich willkommen. Ich grüße euch zu unserem Gottesdienst am Himmelfahrtstag. Ich freue mich, dass ihr da seid in unserer Matthäuskirche. Ich freue mich, dass ihr dazu geschaltet seid, am Bildschirm mit dabei seid oder auch am Telefon. Herzlich willkommen euch allen. Wir wollen Himmelfahrt feiern, was das bedeutet, was Himmelfahrt ist und warum wir das eigentlich feiern. Da wollen wir heute auch ein bisschen drüber nachdenken und ich hoffe, da ist für jeden von uns etwas dabei und wir können Gott in dem begegnen, was er uns sagen möchte, was er uns mitgibt. Ich persönlich glaube, dass er jeden von uns lieb hat. Und dass er jedem von uns etwas ins Herz hineinsprechen möchte, was wir brauchen, was gut ist für uns. Und so wünsche ich euch einen gesegneten Gottesdienst und auch einen gesegneten Himmelfahrtstag schon jetzt an dieser Stelle. Ein paar Informationen zu Beginn des Gottesdienstes am kommenden Sonntag, den 12.05. um 10 und um 12 Uhr feiern wir hier wie gewohnt Gottesdienst. Predigen wird und den Gottesdienst halten wird Jakob Bosin, unser verantwortlicher Mitarbeiter, pastoraler Mitarbeiter für die Jugend und für die Konfirmanden. Am Donnerstag, den 16. Mai, nächste Woche Donnerstag, also in einer Woche um 19 Uhr wieder das Bibelstudium. Herzliche Einladung dazu. Auch vielleicht jemand, der sagt, auch ich habe schon Interesse an der Bibel, wird gerne ein bisschen mehr hören und ein bisschen mehr darüber erfahren. Aber ich weiß nicht, Bibelstudium in der Matthäusgemeinde, da braucht man wahrscheinlich irgendwie ein Examen, um dahin zu gehen, ne? Bibelstudium, da braucht man einen Abschluss, um irgendwie vorweisen zu können, dass man sich schon perfekt auskennt. Nein, das ist nicht so. Du darfst kommen, wie du bist, ins Bibelstudium. Wir freuen uns. Wir haben sogar eine Bibel für dich, wenn du keine hast, ist kein Problem. Komm einfach mit dazu. Wir lesen im Moment gerade Römer 9 bis 11. Hochinteressant, weil das sind die drei Kapitel bei dem Apostel Paulus im Römerbrief, wo es um Israel geht. Und das ist schon nochmal ein ganz wichtiges Thema und auch ein aktuelles Thema. Herzliche Einladung dazu. Und übrigens nur eine Stunde 15 Minuten bis 7:45. Also wenn du ganz schnell bist, kannst du noch zum Tatort zu Hause sein oder so. Okay, Pfingstsonntag, den 19.05., also Sonntag in einer Woche, haben wir um 11 Uhr Gottesdienst, nicht 10 und 12, sondern 11 Uhr Gottesdienst, weil das traditionell unser Pfingstsonntagsgottesdienst ist mit Taufen. Wir haben 5 Personen, die getauft werden. Ich nenne euch die einmal. Das sind Emma Landwehr, Jamila Singh, Neusa Simao Nunes, Theresa Thiel und Erkan Özdemir. Und da freuen wir uns, dass wir diese 5 Personen taufen können. Wir sind miteinander schon einen Weg gegangen, haben das vorbereitet, haben auch schon die Trockentaufe geübt. Wisst ihr, wie das geht? Trockentaufe. Also stellst dir vor, du stehst im Wasser und machst das alles so, aber eben trocken, ne? Sonst wäre es ja eine Wiedertaufe und das mache ich jetzt nicht. Also deswegen Trockentaufe und so haben wir schon alles vorbereitet, die Zeugnisse und ihr dürft euch freuen auf einen schönen Pfingstgottesdienst und dafür beten, dass wir gutes Wetter haben. Das wäre gut. Und dass der Küster das Wasser warm genug bekommt. Das wäre auch wichtig. Ja, und dann möchte ich euch noch sagen, Pfingstmontag, auch darauf freue ich mich, haben wir auch Gottesdienst, allerdings offline, also nicht übertragen. Dann müsstet ihr hier zu uns kommen, um den zu verfolgen. Pfingstmontag und predigen wird Monika Bruddel. Ich weiß gar nicht, Monika, ist Monika jetzt hier? Nee, also sie wird eine unserer Missionarinnen schon seit viele Jahre in Japan unterwegs und wird die Predigt hier halten und da freuen wir uns schon drauf. Herzliche Einladung dazu. Und als letztes darf ich euch alle zum Kirchcafé einladen. Mir hat man gesagt, gratis Kaffee. Also kommt mit dazu und genießt hinterher nach diesem Gottesdienst am Himmelfahrtstag noch ein bisschen Gemeinschaft miteinander bei einer Tasse Kaffee. Und nun wollen wir miteinander singen, so hineingehen in diesen Himmelfahrtsgottesdienst mit einem ersten Lied. Jesus Christus herrscht als König. Das passt zu diesem Himmelfahrtstag, weil es geht um Jesus. Es geht darum, dass er der König ist, dass er zurückgekehrt ist zum Vater im Himmel und seine Herrschaft angetreten hat. Und deswegen auch dieses Lied aus dem Gesangbuch, ist die Nummer 123 für die, die zu Hause mitsingen wollen, die Verse 1 bis 3 und 11. Musik. Und so feiern wir unseren Gottesdienst heute am Himmelfahrtstag im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir wissen, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er spricht uns dieses Wort, diesen Spruch des Tages zu Johannes 12, Vers 32. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Was für eine Verheißung. Jesus, der erhöht ist, am Kreuz erhöht, zum Vater gegangen erhöht, mit Ehre und Macht beschenkt durch den Herrn der Herren, durch Gott selbst. Und der sagt uns: Wo ich bin, sollt auch ihr sein. Und ich ziehe euch zu mir. Lasst euch nicht allein. Was für ein Geschenk. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir beten. Ja, lieber Herr, und so kommen wir auch heute an diesem Himmelfahrtstag vor dich als die, die dich brauchen. Herr, wir sind oftmals unterwegs und haben irgendwie, versuchen wir alles im Griff zu haben und alles irgendwie zu muddeln, und wir stellen fest, ohne dich geht es nicht. Und schon gar nicht so zu leben, wie es dir gefällt. So zu leben, dass wir dir die Ehre geben. So zu leben, dass wir dich lieben und die Menschen lieben und uns selbst lieben und annehmen. Wir brauchen dich. Deine Vergebung, dein Zurechtbringen, deine Gnade, deine Liebe. Herr, wir können ohne dich nicht. Und ich danke dir, dass, wenn wir Gottesdienst feiern heute hier in deiner Kirche und dich ehren, dich loben und uns auf dich hin ausrichten, dass wir dir begegnen dürfen. Du hast versprochen, dich finden zu lassen, wenn wir dich suchen. Und so sind wir heute hier, ein jeder mit dem, was er mitgebracht hat, ganz unterschiedlich erfüllt von dem, was uns bewegt. Aber du siehst uns, du kennst uns, ja, und du hast uns lieb. Und so möchte ich dich darum bitten, Herr, dass unsere Herzen erfassen können, aufnehmen können, was du uns heute schenkst. Dass wir dir begegnen in deinem Wort, im Gebet, im Singen der Lieder oder einfach, weil du uns überrascht, weil du dich selbst uns offenbarst. Und so segne du uns mit all dem, was wir jetzt tun. Und sei du in unserer Mitte. Wir laden dich ein, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns zu Hause bist, in unseren Herzen wirkst und das aus uns machst, was du aus uns machen möchtest, so wie du dich uns vorstellst. Veränder uns hinein in das Bild, das du von uns hast. Amen. Ja, wir wollen auf die Lesung hören für diesen Gottesdienst. Das ist am Himmelfahrtstag tatsächlich die Himmelfahrtsgeschichte. Und zwar, oder der Bericht. Ich möchte uns einen längeren Abschnitt einmal vorlesen aus der Apostelgeschichte. Und weil der länger ist, bitte ich euch, sitzen zu bleiben. Ich verspreche euch, nachher lasse ich euch schon nochmal aufstehen. Es ist der Abschnitt Apostelgeschichte 1, 1 bis 14 nach der neuen Genfer Übersetzung. Lukas, der Chronist, der schreibt diesen Text. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgesandt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Nämlich, ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er, Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein, und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Coole Story. Spannender Text. Lasst uns Gott zunächst einmal die Ehre geben, indem wir miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Und ich darf bitten, dass ihr dazu aufsteht. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt Platz. Wir wollen jetzt vor der Predigt noch einmal singen. Diesen manchen sicherlich bekannten Song, hätte ich beinahe gesagt. Wir singen von Jesus. Nicht aus dem Gesangbuch, sondern für die, die zu Hause mitsingen wollen und das Buch zur Hand haben, aus dem Liederbuch Ich will dir danken, die Nummer 22, und zwar die Strophen 1 bis 5. Wir singen von Jesus. Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, wir feiern Himmelfahrt. Jesus geht zurück zu seinem himmlischen Vater. Wir haben es eben in der Lesung gehört, 40 Tage nach seiner Auferstehung von den Toten. Wenn wir uns das mal so ein bisschen so vor Augen halten, was ist da eigentlich alles passiert? Was haben die Freunde von Jesus, was haben die Jünger alles erlebt? Das waren wirklich bewegende Ereignisse. Da ist einmal der Tod Jesu am Kreuz, dieses schreckliche, furchtbare Ereignis, dieser schlimmste aller Todesarten, die man sich eigentlich vorstellen konnte, damals und wahrscheinlich heute auch am Karfreitag, wo Jesus da hängt auf Golgatha und stirbt. Dann am dritten Tag, ich sag mal, wieder erwarten, seine Auferstehung von den Toten am Ostermorgen. Muss man erstmal mit klarkommen. Tot und dann wieder lebendig irgendwie. Dann gab es diese wundersamen Begegnungen. Wir haben das gehört in der Lesung. Viele Menschen damals in diesen 40 Tagen sind Jesus begegnet. In der Bibel beschreiben viele Chronisten, das waren nicht einige wenige, das waren nicht nur diese 11 noch verbliebenen Jünger, sondern das waren Hunderte von Menschen, Männer und Frauen, denen Jesus in diesen 40 Tagen begegnete. Und nun noch das. Dann wird Jesus bei einer dieser Begegnungen mit seinen Freunden vor ihren Augen quasi wie in einer Wolke verhüllt weggenommen von ihnen. Schwuppdiwupp, Jesus nicht mehr da. Jetzt auch noch so etwas. Ich meine, das ist ganz schön viel, was ihnen zugemutet wird, oder? Wie würde es dir bei alledem gehen, wenn du dabei gewesen wärst? Wenn du Freund von Jesus oder Freundin von Jesus gewesen wärst, das kann doch alles menschliche Verstehen nur übersteigen, oder nicht? Da kann man doch nur mit großen rollenden Augen dastehen und sagen, ja, was geht denn jetzt hier bitteschön ab? Als christliche Kirche feiern wir jedes Jahr das Ereignis der Himmelfahrt Jesu. Aber wozu eigentlich? Wozu eigentlich? Es ist schon interessant, dass Himmelfahrt, sehen wir ja auch daran, wir sind heute so viele, dass wir die Schiebewand zulassen können, ne? Wir passen alle in die Kirche rein. Ostern ist das anders. Pfingsten ist das auch anders. Himmelfahrt ist irgendwie so ein bisschen schwerer zu greifen, zu fassen, klar zu bekommen. Man fragt sich vielleicht auch, ja, was ist denn das eigentlich? Was hat Himmelfahrt für eine Bedeutung für uns, die wir Jesus im Glauben heute nachfolgen? Mir hat es geholfen, Himmelfahrt wie so einen Brückenkopf zu sehen, wie so eine Verbindung von Ostern zu Pfingsten. Wie so eine Brücke von Ostern zu Pfingsten hin. Denn alle drei, Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt, gehören ganz eng zusammen. Und ich möchte uns heute so ein bisschen an die Hand nehmen und euch einfach mal so bitten, meinem Gedankengang zu folgen. Wäre Jesus nicht am Kreuz als der Unschuldige für uns Schuldigen gestorben, wäre Jesus nicht gestorben, dann gäbe es keine Sündenvergebung. Und die Macht der sündigen Natur würde uns weiter erbarmungslos beherrschen. Wir müssten das tun, wozu die Sünde uns drängt, wäre Jesus nicht gestorben. Wäre Jesus nicht auferstanden am dritten Tag von den Toten, hätte es keinen Sieg über die Todesmächte gegeben. Da hätte der Tod das letzte Wort in unserem Leben. Dann gäbe es keine Hoffnung für uns über den Tod hinaus. Keine Hoffnung für ein Danach, wäre Jesus tot geblieben und nicht auferstanden. Wäre Jesus als der Auferstandene 40 Tage nach Ostern nicht zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt, Himmelfahrt, dann hätte er seine ewige Königsherrschaft nicht antreten können. Dann wäre er immer noch als der ewig Lebende hier auf dieser Erde oder so, wie man sich das vorstellen könnte. Und dann könnte er auch nicht, dann hätte er auch nicht seinen Geist ausgießen können über uns, über all die, die an ihn glauben, wenn er nicht in den Himmel zurückgekehrt wäre. Und wäre der Geist Jesu am Pfingsttag, wo wir ja in 10 Tagen drüber nachdenken werden, nicht über die Jesus-Nachfolger ausgegossen, dann würde es keine Gemeinde Jesu geben. Dann würde es uns hier heute nicht geben oder dich am Bildschirm nicht geben. Dann würde es keine Mission in dieser Welt geben, also wo Menschen mit der frohen Botschaft von Jesus erreicht werden. Und dann würde die Sache Jesu nicht mehr als irgendeine religiöse Idee sein. Doch nun ist der Heilige Geist die lebendige Brücke zwischen uns hier auf Erden und dem heiligen Gott im Himmel, dem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist. Also jetzt zu sagen, oh, das eine ist nicht so wichtig, das andere ist wichtiger, ihr merkt, es hängt alles miteinander zusammen. Und man kann das nicht einzeln betrachten, ohne das andere zu sehen. Es ist wie eine Perlenkette, wie eine Schnur, die zusammengefügt ein Ganzes ergibt. Himmelfahrt ist nicht so leicht in seiner Bedeutung für uns zu verstehen, mal abgesehen davon, dass ein Großteil der männlichen Bevölkerung unserer Republik heute mit dem Bollerwagen und irgendwie gefüllten Flaschen durch die Gegend zieht, weil 1910, ich weiß den Namen habe ich vergessen, das ist in den USA jedenfalls gewesen, eine Frau hat ihn erfunden, hat gesagt, ich mache einen Vatertag draus, mein Vater will ich ehren, und seitdem gibt es den Vatertag natürlich kommerziell genutzt. Aber das ist nicht Himmelfahrt. Himmelfahrt ist viel älter. Himmelfahrt hat eine große Tragweite für unser christliches Leben, und darum soll es heute gehen. Das Thema, das ich über diese Predigt gestellt habe, lautet, wo wohnt Gott? Oder anders gefragt, wo Gott wohnt? Wo Gott wohnt? Denn er wohnt. Also wenn Gott existiert und die Bibel sagt, Gott ist nicht eine Idee, sondern Gott ist personal. Ich meine, du bist ein Ebenbild Gottes, also muss Gott personal sein. Sonst wärst du nur das Ebenbild einer Idee, das kannst du mir mal erklären, das funktioniert nicht. Ebenbild heißt, ja, da sieht sich jemand wie in einem Spiegel. Wir sind aufeinander, füreinander geschaffen, in Beziehung zueinander gestellt. Das ist Ebenbildlichkeit, also Person zu Person. Wo wohnt Gott? Wo ist er denn zu finden? Wie kann man denn in Verbindung zu ihm kommen? Ich meine, das ist eine Frage, die viele Menschen in allen Religionen ja stellen. Das ist immer das Bemühen des Menschen, in Kontakt zu kommen mit Gott. Das ist für uns auch nicht anders. Wir müssen die Frage doch genauso stellen. Wie ist das für uns als Christen? Ich möchte dir dieses Thema anhand einer Geschichte nahebringen, die mich schon viele Jahre begleitet, über die ich auch schon mal Himmelfahrt gepredigt habe, anders als heute, aber die nicht neu ist. Eine Geschichte, die ich aber so faszinierend finde, dass ich sie nicht loswerde. Und ich möchte euch heute noch einmal diese Geschichte so vor Augen halten. Sie steht im Alten Testament, in 1. Könige 8, und sie handelt von Salomo. Kennt ihr Salomo? Schon mal gehört, ne? Salomo wird als Sohn und Nachfolger Davids zum König von Israel eingesetzt. Nun müsst ihr wissen, dass der König David viele Söhne hatte. Wie viele Söhne hatte denn König David? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe erst nach Hause, bevor ihr mir die richtige Zahl sagt, würden wir wahrscheinlich ganz lange hier sitzen und lange überziehen, weil das ist nämlich gar nicht so einfach. Oder das kann man auch gar nicht so genau sagen. Weiß jemand? Möchte jemand mal eine Zahl reinrufen? Wie viele Söhne hatte David? Wir könnten ja auch ein Ranking machen, ne? So, wer sagt mehr als 100, wer sagt mehr so. Also ich mache es ein bisschen einfacher. Er hatte alleine 6 Söhne von 6 Frauen, als er noch in Hebron war. 6 Söhne von 6 Frauen. Er war, als er noch in Hebron war. Dann war er 33 Jahre lang König in Jerusalem. Da hatte er allein 13 Söhne von mehreren Frauen, und das waren auch nur die Söhne von seinen Hauptfrauen. Nachtigall, ich höre dir drapsen. Der hatte nämlich noch, ich sag mal, eine Menge Nebenfrauen. In der Bibel heißt es 500 Frauen. Das wird teuer, ne? Wenn du das mal hochrechnest, musst du denn für jedes dieser Kinder dann irgendwie... Es gab auch Töchter, wie viele kann ich euch nicht sagen, aber es gab auch Töchter, die David hatte. Einige werden auch in der Bibel genannt, könnt ihr einfach mal in der Konkordanz nachschlagen oder in den entsprechenden Kapiteln, zum Beispiel im Königebuch. Also, jedenfalls Salomo war von, ich sage erst mal, von all den Kindern, von all den Söhnen, David derjenige, der Nachfolger und Erbe Davids sein sollte und der beauftragt wurde, Israel als König zu führen, Salomo. Übrigens, nur mal eben, um das Ganze abzuschließen, Salomo hatte sich dann 1000 Frauen genommen, weil der Sohn das ein bisschen doller treibt als der Papa. Ne? Nur mal eben so, Klammer zu. Wie viele Söhne der hatte, weiß ich nicht. Fragt mich nicht. Okay, also jedenfalls, mit diesem Erbe, König von Israel zu sein, hat Salomo, und das wird jetzt auch, da wird es wieder auch ernst, auch wenn das andere ein bisschen flapsig von mir so formuliert war. Salomo hatte nämlich wirklich ein Herz für Gott. Und das war auch der Grund, weshalb er König hat sein dürfen und zum König gesalbt wurde. Salomo hatte nämlich eine ganz spezielle Aufgabe von seinem Vater geerbt, nämlich die, Gott einen Tempel in Jerusalem zu bauen. David wollte das schon tun, aber David sollte das nicht aufgrund seines Lebens und aufgrund dessen, was in seinem Leben vorgefallen war, hat Gott gesagt, du nicht. Ist so ähnlich wie mit Mose. Mose kam auch nicht in das verheißene Land Kanaan, sondern er sah es nur von Weitem und Gott ließ ihn dann sein Leben austauchen. Gott selbst begrub Mose, so heißt es auf dem Berg Horeb. Und er sah nur das verheißene Land, aber die Nachfolger von Mose, sie haben das Land dann eingenommen, Kanaan. Und so ähnlich ist das auch hier mit David. David hatte von Gott eine Verheißung bekommen. David wollte und sollte Gott einen Tempel bauen, aber er selbst sollte nicht in den Genuss kommen, diesen Tempel einweihen zu dürfen und erleben zu dürfen. Sondern Salomo, sein Sohn, übernahm diese Aufgabe, dieses Erbe. Dieser Tempel wurde 950, das ist der erste Tempel, der wurde mehrfach zerstört in der Geschichte, wurde 950 vor Christus erbaut. In relativ schneller Zeit, 7,5 Jahre Bauzeit, so gebaut, ausgerichtet nach Osten hin. Es waren 183.000 Bauarbeiter, die an diesem Bau beteiligt waren, eben für diese 7,5 Jahre. Und letztendlich, wenn man das mal ganz genau nimmt, eigentlich nur für einen Gegenstand, in dem sich etwas befand. Nämlich für die Bundeslade aus Gold mit den zwei Engelcherubim als Symbol, dass Gott über diese Bundeslade wacht. Und was war in dieser Bundeslade enthalten? Die beiden Steintafeln mit den 10 Geboten, die Gott selbst mit seinem Finger geschrieben hat. Also der Wille Gottes, den er den Menschen mitgegeben hat. Das Zeichen des Bundes zwischen Israel und dem großen heiligen Gott. Im Allerheiligsten. Und eigentlich nur für diesen Gegenstand war dieser besondere Tempel, der damals gepriesen wurde als eins der denkwürdigsten Bauwerke und schönsten Bauwerke, war dieser Tempel gebaut wurde. Andere Könige kamen, um sich diesen Tempel anzuschauen, weil sie so fasziniert und begeistert waren von der Baukunst und von diesem Kunstwerk und von dem, was man da für Gott gebaut hatte. Zwitschen wir jetzt einmal hinein in dieses Ereignis. Stellt euch vor, der Tempel ist jetzt fertig gebaut. Und Salomo ruft alles Volk in Jerusalem zusammen, um ihn feierlich einzuweihen. 1964 wurde diese Kirche hier eingeweiht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Einweihungsfeier miterlebt habt oder als wir das zu Hause für Kinder gebaut haben. Das war ein feierlicher Moment, wo wir es eingeweiht haben, wo wir es Gott hingegeben haben und gesagt haben, sei du hier zu Hause. Wirke du in diesen Räumlichkeiten. Und so war das damals auch. Salomo hatte einen ganz besonderen Herzenswunsch. Er hatte den Wunsch, dass dieser Tempel, den er fertigstellen durfte, den er bauen durfte, im Erbe seines Vaters ein Ort sein solle, an dem Gott wohnt. Ein Ort sein sollte, an dem Gott zu finden sei, für alle, die ihn suchen. Das war sein Herzenswunsch. Also der Tempel als ein Ort der Begegnung mit Gott. Ich meine, eigentlich sind doch alle Kirchen solche Orte, oder? Gebaut in großer Art und Weise. Nehmt mal eine Kathedrale, nehmt mal einen Dom, meinetwegen auch den Bremer Dom. Das hat was Erhabenes. Das hat etwas Großartiges. Warum? Weil man Gott etwas Erhabenes, etwas Großartiges geben wollte. Ein Ort, wo man Gott finden sollte, den großen, heiligen, allmächtigen Gott, der dort zu Hause sein sollte, dem man begegnen wollte. Ich meine, welche Sehnsucht haben wir eigentlich für unsere Kirchen? Wie sehen wir eigentlich unsere Kirchen? Zu was haben wir unsere Kirchen eigentlich gemacht? Ist das noch ein Ort, wo wir Gott einladen und wo wir Gott begegnen und Gott suchen und er auch gerne zu Hause ist? Salomo ist unterwegs, der Tag der Einweihung. Es ist davon beschrieben in 1. Könige 8. Sie brachten, oh, ich hätte mal gesagt, unendlich viele Opfer. Ich weiß nicht, wie viele Opfer. Das waren keine Tiere, keine Zahl genannt, wie viel, aber so viel, dass man sie nicht zählen wollte. Also es sind unendlich viele Opfertiere geschlachtet worden. Da kann man natürlich auch sagen, meine Güte, das geht ja blutig zu. Dahinter stand diese Erkenntnis, wir können Gott nicht einladen in unseren Tempel. Wir können uns Gott nicht nahen, ohne dass unsere Sünde gesühnt ist. Ohne dass wir reingewaschen sind durch das Blut der Opfertiere. Ohne dass wir Schuld vergeben bekommen. Weil mit meiner Schuld kann ich mit Gott nicht zusammenkommen. Das wusste damals Salomo und das wussten auch die anderen. Und Gott war tatsächlich da. Da hört man, die Wolke des Herrn erfüllte den Raum. Das war so Nebel, dass die Leviten nicht reingehen konnten und nicht Gottesdienst feiern konnten, sondern die mussten warten. Gott war da. Gott erfüllte den Raum sogar sichtbar. Krass, Gott hält Wort. Er lässt sich finden. Er ist da bei der Tempelanweihung. Und dann kommt die Rede, auf die ich Bezug nehmen möchte. Die Rede, die steht von Salomo, was er sagt, in 1. Könige 8. Vers 22 bis 30. Ich lese euch das mal vor. Dann trat Salomo in Gegenwart der ganzen Versammlung Israels vor den Altar des Herrn, breitete seine Arme zum Himmel aus und betete: Herr Gott Israels, im Himmel oben und auf der Erde unten, gibt es keinen Gott, der so wie du Bund und Huld seinen Knechten bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben. Du hast das Versprechen gehalten, das du deinem Knecht, dem Vater David, gegeben hast. Deine Hand hat heute erfüllt, was dein Mund versprochen hat. Und nun, Herr, Gott Israels, halte auch das andere Versprechen, das du deinem Knecht David, meinem Vater, gegeben hast, als du sagtest, es soll dir nie an einem Nachkommen fehlen, der vor mir auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne darauf achten, ihren Weg so vor mir zu gehen, wie du es getan hast. Gott Israels, möge sich jetzt dein Wort, das du deinem Knecht David, meinem Vater, gegeben hast, als wahr erweisen. Und dann stellt er diese Frage, wohnt denn Gott wirklich auf der Erde? Wohnt denn Gott wirklich auf der Erde? Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Wende dich, Herr, mein Gott, dem Beten und Flehen deines Knechtes zu. Höre auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir verrichtet. Halte deine Augen offen über diesem Haus, bei Nacht und bei Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, dass dein Name hier wohnen soll. Höre auf das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte verrichtet. Achte auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie an dieser Stätte beten. Höre sie im Himmel, dem Ort, wo du wohnst, höre sie und verzeih. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so bitten wir dich darum, dass wir dein Wort recht verstehen. Leg du es in unser Herz hinein und gib, dass es uns hilft, unsere Herzen für dich zu öffnen, damit du einziehen kannst und unser Herz und unser Leben prägen kannst. Amen. Ja, ich nehme euch einmal mit in die Gedanken hinein, erstmal allein aus diesem Text, bevor ich das dann nochmal zusammenfasse am Ende der Predigt. Und es sind ein paar Gedanken, die ich euch sagen möchte, was wir eben gehört haben in diesem Predigttext. Der eine Gedanke, den Salomo in seiner Predigt, in seiner Rede sagt, ist: Keiner ist so wie du, Gott. Keiner ist so wie du. Macht euch das klar? Wir glauben nicht alle an den gleichen Gott, denselben Gott, als Menschen dieser Welt. Sondern keiner auf dieser Erde, kein Mensch, kein Geschöpf und auch niemand, den wir Gott nennen, ist so wie du, Gott, sagt Salomo. Auf Erden, im Himmel oder unter der Erde, überall. Du bist einzigartig. Du bist etwas ganz Eigenes, etwas ganz Besonderes, unvergleichbar, souverän. Nichts kommt dir gleich. Nichts kann in deine Karten schauen. Nichts kann jemals und ist jemals so wie du. Und es gibt ein Alleinstellungsmerkmal, so sagt es Salomo. Und das ist der zweite Gedanke, den ich euch mitgeben möchte aus seiner Predigt. Das ist Gottes Treue. Gottes Treue. Das, was Gott sagt und verspricht und verheißt, das erfüllt er auch. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was wir als Menschen so sagen. Jeder von uns, selbst wenn es gut gemeint ist und die Absicht auch echt ist, kann etwas versprechen, was er dann doch aus welchen Gründen auch immer nicht halten kann. Auch in unserer Gemeinde leben wir ganz viel davon, dass Menschen Dinge erwarten, die Erwartungen aber nicht erfüllt werden können. Man wird immer Menschen nicht gerecht. Das ist für mich als Pastor so, das ist für euch wahrscheinlich als Freund, Freundin, als Mutter, Vater oder Tochter, Sohn auch so. Wir können nicht die Erwartungen erfüllen. Wir können das, was wir gerne wollen, nicht gleichzeitig auch immer alles umsetzen. Man nennt das Integrität. Man sagt eben auch, das ist so eine Integrität zwischen Wort und Tat, eine Übereinstimmung, wo Tat und Wort wirklich eine Einheit bilden. Das ist bei uns Menschen nicht so. Bei Gott ist das so. Auf Gott ist hundertprozentig Verlass. Da beißt die Maus keinen Faden ab. 100%. Was er den Vätern verheißt, das erfüllt er an den Kindern. Und die Bibel sagt sogar bis ins tausendste Glied. Kannst du ja mal rechnen. Ne? Na, weiß schon, Enkel. Ganz weit weg. Erfahrbar für die, und das ist jetzt aber, wenn man so will, eine Einschränkung, die Salomo hier sagt. Und das ist etwas, was uns ein bisschen begleitet auch heute. Erfahrbar für die, die mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben. Das heißt, um die Verheißung Gottes, die Zusagen Gottes erfahren zu können, braucht es ein Herz, das offen ist und Gott zugewandt ist, das ungeteilt ist. Geteilt wäre es, wenn du sagen würdest, Gott und. Oder dieser Gott und jener Götze. Oder dieses und jenes, was sich aber ausschließt. Das wäre geteilt. Ungeteilt ist, ich setze alles auf eine Karte. Ich setze alles auf eine Person. Und ich weiß, auf die kommt alles an. Ich habe ein ungeteiltes Herz im Blick auf diese Person. Ihr kennt das vielleicht im Blick auf Beziehung. Liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Ist dein Herz ungeteilt bei mir? Stellt euch vor, da gäbe es doch eine andere Person, wo man sagen würde, ja, ich liebe dich auch. Aber wenn ich ehrlich bin, ja, so und so viel Prozent dich und so viel Prozent die. Ja, das ist irgendwie nicht so gut für Beziehungen, das ist nicht förderlich. Das ist mit Gott nicht anders. Ein ungeteiltes Herz, was ihm zugewandt ist. David hat viel Mist gebaut. So viel Mist, dass er den Tempel nicht bauen durfte, was sein Herzenswunsch war, Gott einen Tempel zu bauen. Und Gott hat gesagt, du nicht, sondern dein Sohn. Und Gott hat Wort gehalten, du nicht. Aber er hat gesagt, dein Sohn wird es. Du darfst dich jetzt schon darüber freuen. Salomo wird es tun. Und David hat sich gefreut. Und Salomo hat's getan. Aber Salomo weiß auch, wer bin ich denn? Einer von den vielen Kindern von David, haben wir ja eben gehört. Warum soll ich das denn jetzt tun? Wer bin ich denn schon? Ja, auch Demut ist wichtig. Dass wir uns nicht über Gott erheben, dass wir uns nicht wichtiger nehmen, als wir wirklich sind, sondern dass wir wirklich wissen, er ist Herr. und wir sind seine Geschöpfe und ein Gegenüber für ihn. David hat die Verheißung bekommen, Salomo darf die Erfüllung sehen und darf mitwirken oder teilhaben an diesem Geschehen. Das ist der zweite Gedanke. Der dritte Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, wo wohnt so ein gewaltiger und allmächtiger und allgegenwärtiger Gott? Wo wohnt er? Wo ist er zu finden? Auf der Erde? In irgendeinem heiligen Gegenstand? Irgendwie, es gibt ja auch Menschen, die neigen ja auch dazu, sich so ein Abbild Gottes zu machen, ein Gegenstand. Glücksbringer sind ja auch irgendwie Gegenstände von irgendwas spirituellem, göttlichen. Oder ein Götterbild, ne? Oder eine Götterstatue, was auch immer. Ich meine, mancher kniet vor seinem Auto und putzt und putzt am Sonntagmorgen und putzt. Ist vielleicht auch ein Götze, ich weiß nicht. Oder vom Bildschirm und guckt und guckt. Wo wohnt der Gott, der so allgegenwärtig, so allmächtig ist? Wohnt er im Himmel? Das ist ja schnell gesagt, ja, Gott ist im Himmel. Ne? Wenn Kinder fragen, wo ist Gott, dann sagen vielleicht gläubige Eltern, ja, der ist im Himmel. Ja? Und dann guckst du hoch und sagst, ja, wo ist er denn da? Wo denn genau? Wohinter versteckt er sich denn? Ich sehe ihn doch jetzt nicht. Papa, gib mir mal ein Teleskop, ich guck mal. Und das Interessante ist diese Formulierung, und das war etwas, was mich schon als junger Mensch sehr faszinierte, wie Salomo sagte, der Himmel und aller Himmel, Himmel, oder wie es eben in der Einheitsübersetzung heißt, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht. Die Himmel der Himmel. Wisst ihr, was das bedeutet? Das war nichts anderes, weil wie die Sprache Salomos für zu sagen, es gibt keine Dimension, die ich mir vorstellen kann, die dich erfassen kann. Du bist überdimensional. Als Schöpfer aller Dinge, als Schöpfer von Zeit und Raum, kannst du nicht in Raum und Zeit gebunden sein. Du stehst da drüber. Der Himmel und aller Himmel, Himmel, alle Dimensionen, das Universum, ob es begrenzt ist oder unbegrenzt ist oder wie wir uns, kann dich nicht fassen. Du hast das doch alles gemacht. Das ist dein Werk. Und jetzt überlegt mal, und da bauen wir Tempel und bauen Kirchen und sagen, da bist du jetzt Gott. Habe ich ja dir gebaut. Kann man Gott da hineinbringen? Gott ist zu groß, als dass wir ihn in unsere Kirchen packen können. Und mag die Kirche noch so gewaltig sein für mich, ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, als ich das war in Chicago, als ich dann im Hancock Tower war, das da oben, 100. Stockwerk oben stand, alles Glas, dann konnte man so rangehen, oh, mir wurde schwindelig, und guckst du so runter. Aber was mich faszinierte war, da gab es die Kirchen und da gab es die Wolkenkratzer. Was war bitteschön größer gebaut? Die Kirche oder die Wolkenkratzer? Naja, ist ja klar. Und da habe ich gedacht, schaut euch an, das ist die Zeit. Menschen haben Kirchen mit hohen Türmen gebaut, damit man sehen kann, das ist der Ort, wo Gott wohnt. Und was machen die Menschen dann im Laufe der Zeit? Bauen sich Türme, Turmbau zu Babel, die so hoch sind, dass du eben gar nicht runtergucken machst, weil der ganz schummrig wird. Das ist die Hybris der Menschheit. Das ist die Überheblichkeit der Menschheit. Das ist der Stolz der Menschheit. Das ist das Gott sein zu wollen von uns Menschen. Wir bauen größere Gebäude als die Gebäude, die unsere Vorfahren zur Ehre Gottes gebaut haben, um zu sagen, so groß ist Gott. Ja, wie groß ist denn Gott, wenn die Wolkenkratzer, ich sag mal, fünfmal so groß sind wie die Kirche, auf die ich da runter gucke? Wie groß ist denn Gott in dieser Zeit, in dieser Welt? Wo wohnt Gott? Wo ist er zu Hause? Und das nächste, was ich aus diesem Text lese, ist, dass Salomo sagt, ja, es gibt aber einen Zugang zu Gott. Ich kann die Frage nicht beantworten, wo Gott wirklich ist. Das kann ich nicht verstehen. Die Dimension kann ich nicht ergreifen. Aber ich habe einen Zugang zu ihm, nämlich das Gebet. Er sagt, wende dich meinem Flehen, Beten und Rufen zu. Wende dich mir zu, Gott. Wenn ich dich auch nicht verstehe, wenn ich nicht alles fassen kann, wenn ich nicht verstehen kann, wo Jesus Himmelfahrt und wie das alles so ist und auch die Auferstehung nicht ganz verstehe und auch Pfingsten nicht ganz verstehe. Ich kann das nicht. Ich durfte jetzt gestern den Kindergartenkindern Himmelfahrt und Pfingsten erzählen. Das ist toll, ne? Wenn die Pädagogen sagen, Schröder, komm mal in den Kindergarten und erzähl den Kleinen mal Himmelfahrt und Pfingsten. Und das in 5 Minuten. Das ist eigentlich eine schier unlösbare Aufgabe. Glaubt ihr das? So habe ich mich auch ein bisschen gefühlt. Ich war ja froh, dass da ein paar dabei waren, die auch sich gemeldet haben und schlaue Antworten gegeben haben. Das hilft dann immer noch mal, so ein bisschen wenigstens. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie sollen wir das fassen? Wie können wir das begreifen? Aber wir haben einen Zugang zu Gott, indem wir unsere Herzen auf ihn hin ausrichten und indem wir das Reden, das Gebet mit ihm suchen. Wende dich meinem Flehen und Beten und Rufen zu. Und ich fühlte mich erinnert an Psalm 145, Vers 18. Manche von euch kennen diesen Vers. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn ernstlich anrufen. Und das hier nochmal betont ist, ernstlich anrufen, ist genau dasselbe, was Salomo sagt mit dem ungeteilten Herzen. Du kannst Gott alles sagen. Du kannst beten, du kannst alles das sagen, was du möchtest. Aber ganz wichtig ist, dass dein Herz bei ihm ist. Ungeteilt, auf ihn hin ausgerichtet ist. Und dann sagt Salomo, was ist die Stätte, wo Gottes Name sein soll? Was ist die Stätte, wo Gott mit seinem Namen ist, wo er ja sich dann auch zeigen kann? Er sagt, im Tempel, das ist der heilige Ort. Ich habe mir nochmal so überlegt, was ist denn eigentlich heilig an diesem Ort? Gibt es heilige Orte? Für manchen sind heilige Orte sowas wie magische Orte. Dann gibt's ja Wallfahrten, ne? Weil irgendwas Wunderbares geschehen ist. Und dann gehen die Menschen zu diesen heiligen Orten, vielleicht mit Krankheiten, und hoffen, dass dort etwas passiert, was sie gesunden lässt. Das sind so magische Orte. Aber ich glaube, an sowas hat Salomo nicht gedacht. Steht auch in der Bibel nicht, dass die Leute dann zur Stiftshütte gegangen sind oder eben zur Bundeslade und sich da drauf gesetzt haben und dann war eben die Bandscheibe in Ordnung oder irgendwie. Das steht da nicht. Sowas gibt es, das ist magisch, so ist das nicht beschrieben. Sondern heilige Orte sind deshalb heilige Orte, weil Menschen an diesen Orten zusammenkommen und Gott suchen, sich ausrichten auf ihn hin, mit ihm im Gespräch sind, auf sein Reden hören, ihm die Ehre geben, ihn anbeten, ihm hören auf das, was er zu ihnen sagt. Heilige Orte sind deswegen heilige Orte, weil Menschen zusammenkommen, die Gott geheiligt hat. Die er ausgewählt hat, die er ausgesondert hat, nicht einfach so blind drauf loszuleben, sondern gesagt hat, ey, dann geh in die Kirche, dann geh in den Andachtsraum, dann geh in diese heilige Stätte, wo ich gesagt habe, wenn du mit einem ungeteilten Herzen kommst, wirst du mich finden. Wir brauchen Orte der Ruhe. Wir brauchen Orte der Besinnung. Also wirklich, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn der Sonntag im Sinne der Sonntagheiligung bei dir genauso aussieht wie der Wochentag, dann wirst du Gott nicht finden. Der Sinn von Sabbat ist, dass wir uns einen Tag nehmen, und zwar nach 6 Tagen Arbeit, der anders ist, der sich abhebt von den Tagen der Woche. Weil wir einen anderen Zugang brauchen zu dieser Begegnung mit Gott. Deswegen braucht es Kirchen, deswegen braucht es Andachtsräume, deswegen braucht es heilige Orte, nicht weil die heilig sind, weil die Backsteine heilig sind oder die Gegenstände heilig sind. Sondern weil ein Ort da ist, wo wir Gott begegnen können, weil alles andere mal draußen gelassen wird, was uns ablenkt. Und was wir nicht brauchen können, um in diese Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Das sind heilige Orte. Das ist der Tempel damals gewesen für Salomo. Das ist diese Kirche, das ist die Kirche, wo du zu Hause bist. Ein Ort, wo du Gott begegnen sollst, weil geheiligte Menschen zusammenkommen, um sich gemeinsam auf Gott hin auszurichten. Übrigens kam mir dann nochmal so, als ich darüber nachdachte und nochmal so für heute Vormittag vorbereitete, das sind auch Grenzen der Online-Gottesdienste. Weil wenn du den Ort eben nicht hast, sondern nur den Bildschirm, ist das nochmal was anderes, wie wenn du vor Ort bist und das erlebst. Dich, ich sag mal, physisch, körperlich hineingibst in diesen Ort und diese Gemeinschaft physisch, körperlich erlebst. Real. Das ist was anderes, als es mittelbar über den Bildschirm zu erleben. Schön, dass ihr da seid. Bleibt noch bei, nicht ausschalten jetzt. Aber hier zu sein ist schöner. Gut, das reicht. Und das Letzte, was ich sagen möchte als Gedanke, was uns hier Salomo mitgibt. Er sagt, höre auf die Gemeinde und verzeih ihr. Vielleicht ist euch das aufgefallen, dass der Text, den ich euch gelesen habe, endet mit und verzeih du. Salomo bittet um Vergebung. Salomo bittet um die Gnade Gottes. Und ein Ort, wo Christen zusammenkommen, wo gottesfürchtige Menschen zusammenkommen, ist nicht ein Ort, wo wir Menschen hochheben und ins Rampenlicht stellen, sondern wo wir demütig vor Gott stehen und sagen, verzeih mir. Ich brauche deine Vergebung. Christen leben, ich drück das mal so aus, in, mit und unter der Gnade, die Gott uns in Jesus schenkt. In, mit und unter der Gnade, und zwar immer. Ich fasse zusammen, was mir für den heutigen Himmelfahrtstag wichtig ist für euch. Und ich möchte ein Zitat bringen von Martin Buber, der jüdisch-österreichisch-israelische Philosoph Martin Mordechai Buber. 1965 in Jerusalem gestorben, hat mich im Studium auch ein bisschen bewegt, aber auch heute noch, er hat die Frage mal auf die Frage, wo Gott wohne, beantwortet mit folgendem kurzen Satz. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Übrigens, die geistlichen Wahrheiten sind eigentlich ganz schlicht. Da braucht man kein Studium für. Wo wohnt Gott? Gott wohnt, sagt Martin Buber, wo man ihn einlässt. Also wo ist Gott sicher anzutreffen? Wo solltest du mit Gewissheit Gott antreffen können? Auf dem Hintergrund dieser Salomo-Geschichte mit der Einweihung des Tempels, auf dem Hintergrund von Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, kann die Antwort, meine Antwort, nur ganz eindeutig ausfallen. Wo ist Gott anzutreffen? Durch seinen Heiligen Geist wohnt Gott in den Herzen der Jesus-Nachfolger. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann wohnt Gott durch seinen Geist in deinem Herzen. Und zwar ganz sicher. Darauf kannst du dich verlassen, so wie ein Salomo sich darauf verlassen musste, dass dieses Versprechen an David in Erfüllung geht mit dem, was er geerbt hat in seiner Verantwortung. Himmelfahrt Jesu bedeutet, Jesus geht zum Vater zurück. Er geht zum Vater zurück, um im Geist universal in den Herzen derer präsent zu sein, die sich für ihn öffnen, die ungeteilt sind. Und darum meine Frage an dich. Vielleicht ist es ja auch deswegen mit Himmelfahrt nicht ganz einfach, weil du die Frage deines Herzens nicht geklärt hast. Nämlich die, ist dein Herz offen für ihn? Lädst du Jesus, der zurückgekehrt ist zum Vater, in dein Leben ein, weil du sagst, mein Herz soll ungeteilt sein vor dir, soll offen sein für dich. Paulus hat einmal im ersten Korintherbrief den Korinthern gesagt, und die haben es ziemlich faustdick hinter den Ohren gehabt. Ihr kennt die, wenn ihr Korinther lest, wisst, was da los war. Richtig, da sind wir noch eine brave Gemeinde gegen. Naja, so ziemlich. Er hat die Christen in Korinth Tempel Gottes genannt. Ihr seid der Tempel Gottes. Du bist der Tempel Gottes. Ach, jetzt verstehe ich. Wir brauchen keinen Tempel, zu dem wir alle hinpilgern. Wir brauchen keine magisch heiligen Orte, zu denen wir alle gehen, um irgendwie Gott zu finden. Wir sind der Tempel. Du bist der Tempel. Und wenn wir jetzt hier zusammenkommen in St. Matthäus, sind wir viele Templein. Tempelchen. Oder so. Ich weiß nicht, wie die Mehrzahl jetzt am besten klingt. Ja, wir tempeln so vor uns hin gemeinsam. Weil der Heilige Geist in uns wohnt, uns geschenkt ist. Das ist das Besondere. Ihr kennt das Wort Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind. In meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist genau der rote Faden, das ist diese Linie. Übrigens, in meinem Namen bedeutet nicht, dass du immer sagst, in Jesus' Name, und dann ist die Sache klar. Sondern in meinem Namen bedeutet, dass dein Herz ungeteilt ist. Und offen für ihn, das passiert nicht, indem du sagst, in Jesus' Name oder in Jesu Namen, sondern das passiert, indem dein Herz wirklich ungeteilt bei Gott ist. Also egal, ob du das sagst oder nicht sagst, das ändert nichts daran, ob es vollmächtiger ist oder weniger vollmächtig, dein Gebet, sondern es ist die Frage deines Herzens. Du bist ein Tempel Gottes, wenn du ungeteilt dein Herz vor Gott lebst. Und so möchte ich dir heute an diesem Himmelfahrtstag noch die drei Dinge zusammengefasst mitgeben. Ihr könnt das gerne nachlesen, auch auf der Homepage zu der Predigt habt ihr auch nochmal das zusammengefasst. Drei Dinge, die du mitnehmen darfst. Das ist einmal etwas ganz Individuelles für dich, dann ist das etwas Gemeinschaftliches für uns alle und dann hat es auch noch einen verheißungsorientierten Ansatz. Und zwar das eine: Gott wohnt in deinem Herzen als Nachfolger Jesu, haben wir gehört. Halt das fest, glaub das. Das ist die individuelle Zusage Gottes für dich. Gott wohnt in deinem Herzen, wenn du an Jesus glaubst. Punkt. Dafür brauchst du keine höheren Weihen, da brauchst du nicht besondere Erlebnisse, sondern mit deiner Bekehrung, mit deiner Wiedergeburt bist du ein Tempel Gottes. Und jetzt halt dein Herz ungeteilt offen für ihn. Weil dann kannst du die Gaben Gottes, die Gaben des Geistes, die Segnungen, Gottes Heiligung, Gottes Heilungskraft, Gottes Vergebungskraft, Erneuerungskraft kannst du erleben. Gott wohnt in deinem Herzen. Das Zweite, als Nachfolger Jesu versammelst du dich mit anderen zusammen, so wie heute, zum Gebet, zum Hören auf das, was Gott sagt und zur Anbetung in der Gemeinde. Ob das mit älteren Liedern ist, die wir heute vielleicht mehr gesungen haben, oder ob das mit modernem Lobpreis ist, das ist letztendlich völlig egal. Weil Gott sagt, wenn das nicht aus vollem Herzen ist, aus ungeteiltem Herzen, sagt er, das Geplärr eurer Lieder kann ich nicht mehr hören. Es geht nicht um den Lobpreisstil, nicht um den Musikstil, sondern es geht um die Haltung, um das Herz, wie wir gehört haben. Das ist der gemeinschaftliche Aspekt. Er wohnt in der Gemeinschaft, in seinem Namen, wo unsere Herzen für ihn offen sind. Das ist der gemeinschaftliche. Und dann gibt es diesen verheißungsorientierten Ansatz, die Zusage Gottes, als Nachfolger Jesu empfängst du, was Gott dir verheißt. Und das möchte ich dir persönlich so sagen. Salomo hat das erlebt, was Gott David verheißen hat. Wenn du als Kind erleben darfst, was Gott deinen Eltern verheißen hat, ist das sein Segen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wie ein David, dann dürfen wir glauben, dass Gott auch unsere Kinder und Enkel segnet. Das geht weiter. Gott hält Wort. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und David hat sich gefreut. Du darfst dich freuen über das, was deine Kinder erleben. Du darfst dich darüber freuen, was deine Enkel erleben. Wir dürfen uns auch über unsere Eltern freuen, auch wenn nicht immer alles so ist. David, wie gesagt, war auch kein weißes Blatt. Aber er war ein König nach dem Herzen Gottes, weil er Buße tat und weil er umkehrte. Lasst uns so leben. Wir leben in der Gnade Gottes. In der Gnade Gottes, an dieser Gnade Gottes ist alles gelegen. Das galt für David, das galt für Salomo und das gilt auch für uns. Klasse, oder? Das ist Himmelfahrt. Himmelfahrt für dich, Himmelfahrt für mich. Denk drüber nach. Nimm das Wort mit, das sich dir heute so eingeprägt hat. Das kann vielleicht auch ein Gedanke sein, den du mitnimmst. Dann halte ihn fest, denk nochmal drüber nach. Geh nochmal so ins Wort, bete nochmal drüber. Schau dir die Predigt vielleicht nochmal an, hörst dir nochmal an. Frage deinen Herrn, wenn dich etwas bewegt. Und vor allem verlass dich auf das, was er dir sagt. Verlass dich auf den Herrn. Verlass dich darauf, was er dir sagt. Er ist treu, auch in deinem Leben, und er hält, was er dir verspricht und zusagt. Aber lass dein Herz ungeteilt vor ihm sein. Das ist die Bedingung, das ist die Herausforderung, damit du erleben kannst, was Pfingsten auch für dich bedeutet. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann sehen wir uns in 10 Tagen und hören uns. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, du hast Dank für dein Wort, das du uns sagst, für deine Gegenwart. Hab Dank für diese Geschichte von Salomo und der Einweihung des Tempels. Herr, wir können uns viele, viele Gedanken machen. Wir können viele, viele Worte machen. Das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass unser Herz offen ist für dich. Dass es gelingt, dass unser Herz mit dir in Verbindung kommt. Herr, du weißt um das, was da vielleicht hinderlich ist. Du weißt um das, was uns zurückhält. Du kannst Schuld vergeben. Du kannst neu ausrichten, du kannst verbinden, trösten und heilen. Du kannst Menschen zur Seite schieben, damit wir dich sehen. Und darum bitte ich dich, Herr, dass es uns um dich geht. Und dass wir dich als himmlischen Vater erleben dürfen mit all dem Guten, was du für uns bereitest. Und so segne du uns und nimm du uns an deine Hand. Und lass uns erfahren, dass du Wort hältst, heute Morgen. Und auch in Zukunft. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.